Göttinger Krisengespräche, Teil 2.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können zur zweiten Folge der Göttinger Krisengespräche. Das ist ein Podcast des Literarischen Zentrums in Kooperation mit dem Stadtradio Göttingen. Mein Name ist Anja Johansen. Ich bin die Leiterin des Literarischen Zentrums und bin natürlich froh, dass Sie uns jetzt, wo wir Sie hier nicht ins Literaturhaus einladen können, hierher gefolgt sind. Diese Göttinger Krisengespräche gehen aus von der Überzeugung, dass Krisen die fundamentalen Realitäten einer Gesellschaft offenlegen. In ganz vielen Lebensbereichen hat man doch jetzt den Eindruck, nun sei genau der Zeitpunkt, um vieles nochmal ganz neu zu denken, womöglich neu zu entscheiden. Viele existenzielle gesellschaftliche Fragen drängen sich momentan noch viel stärker auf und wollen neu diskutiert werden. Und genau das soll hier in diesem Podcast also passieren. Was sollten wir also unbedingt lernen aus dieser schwierigen Zeit für die folgenden Zeiten? Das ist im Grunde so der rote Faden, der sich durch alle Gespräche hindurchzieht. Haben Krisen ein Geschlecht? Haben wir die zweite Folge des Podcasts vielleicht etwas kryptisch überschrieben? Denn wir reden heute mit dem Männer- und Gewaltforscher Klaus Thebeleit, dem Autor der Männerfantasien und vieler anderer wichtiger Bücher, und mit der Journalistin Katrin Gottschalk. Katrin Gottschalk ist derzeit stellvertretende Chefredakteurin der Taz. Davor war sie Chefredakteurin vom Missy-Magazin. Wir treffen beide bei fast überraschend guter Laune an und entsprechend freue ich mich umso mehr, die beiden nun im folgenden Krisengespräch zu erleben. Los geht's.
Tag, Frau Gottschalk.
Hallo, Herr Thebeleit. Ich hätte Sie gerne in echt getroffen, aber ich freue mich jetzt auch auf die Stunde Telefonat. Genau, wir sind ja in dieser Corona-Zeit und tatsächlich, wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit über Corona reden, aber als ich jetzt dann doch nochmal in die Männerfantasien reingeschaut habe und auch in verschiedene Interviews, die Sie gegeben haben, dann finde ich, ist es gar nicht so abwegig, über Corona und Männer gleichzeitig zu sprechen.
Ja, fangen Sie mal damit an.
Naja, also was wir ja schon erleben, und da kommen ja jetzt zunehmend immer neue Zahlen dazu, ist ein Anstieg in der häuslichen Gewalt. Also es ist ja schon so, dass Frauen auch in Paarbeziehungen durchaus auch übergriffig sind und Männer aber durch eher so doppelt so häufig, und vor allem ist es bei Frauen dann weniger tödlich. Also es gibt ja so Zahlen, dass alle drei Tage ein Mann versucht, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu ermorden, beziehungsweise es dann auch stattfindet. Und Sie haben sich ja in den Männerfantasien, Sie kommen ja sozusagen aus den Betrachtungen von soldatischen Verhältnissen, aber eigentlich geht es Ihnen doch auch sozusagen um jeden Mann, oder?
Ja, klar.
Das gewalttätige Potenzial innerhalb eines jeden Mannes. Haben Sie jetzt im Sylter-Exil, haben Sie da auch darüber nachgedacht, sozusagen über das Thema häusliche Gewalt und Männer und warum sich das jetzt auch verstärkt wieder?
Ich fand das ja ganz, ganz treffend und, wenn man sagen soll, witzig, obwohl die Sache selber unwitzig ist. Vom Anstieg häuslicher Gewalt wurde ja sofort gesprochen, als klar wurde, Homeoffice und nicht mehr in den Betrieb und alles Mögliche konzentriert sich zu Hause. Es brauchte ja nicht mal einen konkreten Fall dafür, dass gesagt wurde, Anstieg häuslicher Gewalt und Forderung nach mehr Frauenhäusern. Mhm. Ja, diese Forderung ist natürlich immer richtig, ne? Nicht nur jetzt in der sogenannten Krise. Und aber selbstverständlich verstand unter häuslicher Gewalt sofort jeder männliche Gewalt. Niemand ist davon ausgegangen, dass die Giftmorde an Ehemännern steigen würden. Mhm. Ne? Oder sowas in der Art. Also diese Annahme zu Hause, das heißt, Männer haben nicht mehr ihre üblichen Abfuhrorte, sei es die Kneipe, sei das den Betrieb, ihr Männerclub oder Sport oder sonst was, was sie machen, dann müssen sie zu Hause was ablassen und dann sind die Frauen sofort in erhöhter Gefahr. Ja, gut, das wird so sein. Also nicht nur, dass Frauen weniger übergriffig sind, sie sind statistisch viel weniger übergriffig und vor allen Dingen ist ihre Art der Aggression in den allermeisten Fällen nicht tödlich, während die männliche in sehr vielen Fällen doch. Ja, es gibt dazu da den ganz treffenden Satz, Männer haben Angst davor, von ihren Frauen ausgelacht zu werden und Frauen haben Angst davor, von ihren Männern umgebracht zu werden. Das bezeichnet genau den Unterschied. Ja, wie stark jetzt der tatsächliche Anstieg statistisch ist, habe ich keine Zahlen zu, wird sich irgendwann rausstellen. Aber natürlich ist das so, dass der allgemeine Verhaltensgewaltpegel bei Männern nach wie vor durchschnittlich höher ist. Und wenn sie unter Druck geraten, tendieren sie eher dazu, das rauszulassen. Und das nach wie vor nicht an anderen Männern oder an etwaigen Verursachern ihres Drucks, unter dem sie offenbar stehen, könnte sich ja auch gegen bestimmte Chefs richten oder gegen andere Verhältnisse. Mhm. Es ist nach wie vor so, dass dann als Aggressionsobjekt nach wie vor Frauen und in geringerem Maß aber auch noch Kinder gewählt werden, also der häusliche Rahmen. Über diesen Zustand ist unsere zwar insgesamt gewaltloser werdende Gesellschaft, aber noch nicht weg. Diese Drohung ist nach wie vor da. Mhm.
Sie beschreiben ja in Männerfantasien sozusagen Faschismus auch als oder hauptsächlich als Körperzustand von Männern und Sie benutzen da sozusagen den Begriff des Fragmentkörpers, der gefüllt ist mit Ängsten.
Ja.
Und Sie sagen ja auch, dass der soldatische Mann nicht auf Argumente hört, sondern auf Beziehung und Freundschaft. Und ihr Nachwort von 2019 zu der Neuauflage des Buches, da enden Sie ja mit Make Love, Not War, was ich sehr schön finde. Und ich habe mich aber gefragt, dass ja wiederum, also wenn man jetzt auf häusliche Gewalt blickt, sind ja gerade diese Beziehungssituation von Frauen und Männern ja dann doch wiederum sehr gefährliche Orte oder können sehr gefährliche Orte sein. Also sozusagen, Sie hatten in einem anderen Interview auch mal gesagt, dass die Männer es nicht schaffen, aus so eine gute oder weniger gewalttätige Beziehung zu ihrer Außenwelt aufzubauen, ohne die Frauen. Und beschreiben da auch so ein bisschen ihre eigene Geschichte, wie sie das Buch geschrieben haben und da auch ihre eigene Geschichte reflektiert haben, auch gewalttätige Übergriffe von ihrem Vater. Und wie wichtig dabei auch bei der Reflexion ihre Frau war. Und
nicht bei der Reflexion, sondern das ist natürlich eine Liebesbeziehung machen, eine körperliche Verwandlung. Und das ist meiner Meinung nach der körperliche Verwandlung der einzige Weg für Männer, aus ihrer Gewaltneigung rauszukommen. Sie brauchen Hilfe. Das ist in der Regel, wenn es gut ist, gut läuft, sind das Liebesbeziehungen, sind das Beziehungen zu Frauen. Die Beziehung zu Kindern, wenn man sich um die kümmert, ist auch ein ungeheuer wichtiger Faktor im Gewaltabbau. Mhm. Dazu kommen Freundschaften, überhaupt Akzeptanz. Man muss Vertrauen in andere kriegen, dann kann man die eigenen Ängste abbauen. Und den Punkt mit den Ängsten halte ich nach wie vor für zentral. Mhm. Das kann man sehen, wenn man sich mit rechten Gewalttätern heute, also mit denen, die offen werden, bekannt werden, befasst. Mhm. Alle Rechten, ob man sie nur Faschisten nennt oder Faschistoid oder autoritär oder auf dem Weg dahin, ihnen allen ist gemeinsam, dass ihre ganze Rede immer sich als Notwehr darstellt. Sie müssen sich immer gegen wen wehren. Das sind die Fremden, die eindringen, oder es sind Schwarze, oder es sind Muslime, oder die weiße Rasse wird abgeschafft, oder es sind die Frauen, die zu viel Macht kriegen, es ist der Feminismus. Sie müssen sich immer irgendwo wehren. Und wer sich wehren muss, heißt, ist ja bedroht, fühlt sich bedroht. Und bedroht ist ja nur ein anderes Wort dafür, dass Leute angefüllt sind mit Ängsten. Und da kann man, wo die herkommen, kann man relativ allgemein sagen. Sie kommen durch irgendwie negative Behandlungen, sei es frühkindlich oder auch später, wo der Einzelne sich nicht akzeptiert oder wahrgenommen oder nicht genug geschätzt oder auch gesellschaftlich bedroht fühlt. Das kann auch vom Arbeitsplatz ausgehen und bei solchen Situationen. Das muss nicht immer ein primärer Kindheitsschaden sein. Aber irgendwas in der Richtung, das ist denen gemeinsam und das nenne ich Fragmentkörper, weil diese Körper es erst nicht schaffen, eine positive Besetzung der eigenen Körperlichkeit, besonders ihre Außengrenze der Haut zu entwickeln. Das heißt, sie bleiben in verschiedenem Grad angefüllt mit Ängsten. Wie die beim Einzelnen zustande kommen, muss man einzeln untersuchen. Das kann man nicht pauschal sagen. Da gibt es keine pauschale Theorie. Aber pauschal kann man sagen, Fragmentkörper, sowas Ähnliches liegt vor. Und dieser Fragmentkörper droht, wie das Bild ja sagt, zusammenzubrechen, Spannungen nicht auszuhalten und dann zu explodieren. Und das richtet sich, wenn er nicht Hilfe bekommt. Und mit der häuslichen Gewalt bin ich da durchaus nicht auf der Linie, dass ich sage, die muss jetzt ansteigen. Es kann durchaus so sein, dass sich Paare besser verstehen unter diesen Bedingungen. Oder auch anders zusammenleben als vorher oder vom anderen was anderes kennenlernen oder so. Das muss nicht zwangsweise in Anstieg von Gewalt münden. Wir, glaube ich, das ist ja sichtbar im zivilen Prozess, den wir haben. Denn diese Gewalttäter, von denen ich eben sprach, die sind ja eine starke Minderheit, die wir im Land haben. Die meisten Leute sind ja auf Abbau von Gewalt in ihren Verhältnissen, Nachbarschaftsverhältnissen, Familienverhältnissen zu den Kindern, Nachbarn und so weiter, sind ja auf Abbau der Gewalt aus. Und das würde ich als stärkere Tendenz sehen, als die Tendenz zur Gewalt.
Aber um nochmal auf die Paarbeziehung zu kommen, wenn es, was ich total nachvollziehbar finde, ist das sozusagen, dass man sozusagen ein gutes Sein in der Welt nur erreichen kann in einer guten Auseinandersetzung mit sich selbst und dann in verschiedenen Beziehungen, in einer Freundschaft, sie nennen ja auch immer Sportvereine oder so, oder eben auch in einer Liebesbeziehung, dann frage ich mich sozusagen, Männern, die doch dann eine Liebesbeziehung haben und zum Teil ja auch Kinder haben, um die sie sich sorgen, wieso sozusagen trotzdem, das ist ja ein sehr breites Phänomen in Deutschland, dass die Hälfte aller Frauen in ihrem Leben schon mal häusliche Gewalt erfahren hat. Das ist ja sehr breit.
Ja.
Was da sozusagen, ich weiß nicht, was da vielleicht an psychologischer Begleitung oder was da fehlt, um in so einer Paarbeziehung auch Gewalt ablegen zu können für Männer?
Gut, die Tradition im männlichen Körper, nennen wir das mal eine gesellschaftliche Tradition, und die Anbindung an Gewaltform haben wir seit Tausenden von Jahren. Ne? Seit irgendwann um 8000 oder 7000 vor unserer Zeit die kriegerischen Handhabungen in Männerhände übergehen und Frauen mehr auf Landwirtschaft und Haus gebracht werden. Die Männer Bergbau machen, vor allen Dingen ein Punkt, der immer völlig übersehen wird, fast immer, ist die ganze Ausbreitung der frühen Griechen. Im Mittelmeer läuft ja über Schifffahrt. Das sind ja Piratengesellschaften durchweg. Und Frauen und Schifffahrt, das existiert nicht. menstruierende Frauen an Bord, die im 50 Ruderer sitzen, etc. Das ist schlicht ausgeschlossen. Diese ganze männliche Eroberungskultur, die sich da bildet. Und unsere Kultur ist von Anfang an eine kolonialistische. Immer durch Einwanderungen bestimmt und durch Beseitigung von welchen, die schon da sind und durch Vergewaltigung der Frauen, die da sind. Also MeToo ist die Grundform unserer Kultur seit 14.000 Jahren. Und die Gewaltverhaltensweisen sind dann über Streitwagen, Metall, Schmelze, Waffenentwicklung, Seefahrt und so weiter auf Männer übergegangen. Und wie wir inzwischen wissen, werden solche Sachen nicht einfach biologisch, genetisch vererbt, also dass der Mann biologisch von vornherein dieses Gewaltwesen ist. Sie werden gesellschaftlich vererbt. Das geht auch in die Genetik. Und das ist in einer bestimmten Weise in Männerkörpern heute drin. Auch in kleinen Jungs, die geboren werden von alleinerziehenden Müttern, die dann feststellen, im Kindergarten ist ihr Kleiner gewalttätiger als die Mädchen. Er haut eher zu. Das muss aus Männerkörpern rausgebracht werden durch Beziehung. Männer haben das nötiger als Frau, auf dieser Ebene Hilfe zu haben, weil ihr Körper dichter an der Gewalt siedelt. Ganz einfach über Jahrtausende alte gesellschaftliche Praxis. Und das ist sozusagen unsere Aufgabe im Zivilisationsprozess, sich dabei helfen zu lassen, sich von dieser Gewalt zu emanzipieren.
Also ich finde es tatsächlich faszinierend, mit Ihnen über Männlichkeit und Gewalt so sprechen zu können. Und ich habe das Gefühl, dass viele Feministinnen haben sozusagen ihren Teveleit gelesen. Und ich kenne viele Fans und jetzt auch in der Rundschau sozusagen nochmal, mit wem Sie Interviews geführt haben, beziehungsweise wer Sie für Interviews angefragt hat und welche Personen Texte über Sie geschrieben haben, da sehe ich schon sehr deutlich, dass das viele Frauen waren. Und da können Sie ja gar nichts dafür. Aber deswegen würde mich interessieren, wie waren denn Reaktionen, ich weiß nicht, vielleicht aus dem männlichen Freundeskreis auf Ihr Buch oder generell Ihre Forschung? Also hat sich durch Ihre Arbeit auch das Reden mit Männern verändert?
Ja, das hat sich natürlich verändert. Aber die Männer, mit denen ich befreundet war zur Zeit, als ich das geschrieben habe, die waren ja in einer bestimmten Weise auch schon daran beteiligt. Ich habe ja die Texte ja nicht nur meiner Frau gezeigt, sondern in der Doktorandengruppe besprochen, mit Freunden besprochen. Das haben alles mehrfach Leute gelesen, die sich dazu geäußert haben, die ihre Bedenken geäußert haben, Zustimmung geäußert haben, Kritik geäußert haben. Und ich bin auch in sehr vielen Fällen darauf eingegangen. Also ich sage immer, mein Glück als Autor besteht darin, dass ich in der Lage bin, meine Texte zu ändern. Leute, was dazu soll, nicht daran festzuhalten, wie viele, jetzt habe ich mal was fertig gebracht und dann verteidige ich das mit Zähnen und Klauen oder so. Die Tendenz habe ich natürlich auch, erstmal zu sagen, das ist ja schon gut, aber wenn mir einigermaßen klar gemacht wird, das ist eben doch nicht so gut und da fehlt was und da übersiehst du was und so, gehe ich nach einer Weile meistens drauf ein. Ja, also das merkt man dem Buch ja auch, glaube ich, an, dass das einen dialogischen Hintergrund hat. Mit den Leuten, die ich kannte und die ich kenne. Und das waren natürlich in 72, da hat Monika unseren ersten Sohn geboren. Da waren wir zwar ziemlich früh dran, aber danach gab es etliche im Freundeskreis, die auch Kinder zur Welt brachten. Und dann gibt es völlig neue Kontakte über Krabbelstube, Kinderladen, Kindergarten mit Leuten, die man vorher vielleicht gar nicht so kennengelernt hätte. Und das ergibt neue Gesprächsfelder und man lernt, also wenn man etwas offen ist, lernt man ständig dazu. Man lernt ja dauernd von anderen Leuten. Man lernt auch, wie verschieden die sind. Man lernt auch, dass das Blödsinn ist, denn alles nur über einen Kamm von Geschlechtlichkeit, Mann, Frau zu scheren und so. Man muss, die Wirklichkeiten sind äußerst vielfältig und man lernt alles differenzierter anzugucken, je mehr man mit anderen Leuten und ich fand dann vor allen Dingen mit Kindern zu tun hat. Ich habe sehr oft, meine Frau und ich haben oft drüber geredet, weil ja auch wie wenig wir von unseren Eltern erfahren haben über unsere eigene Kindheit, also bis Alter 3. Da wussten die Alten fast nichts, keine Erinnerung oder so, sondern da haben sie einfach die Kinder geboren, erzogen, so und so machte man das. Und Einzelheiten dazu waren gar nicht vermerkt, die sind erst von später, mit Fotos und so weiter und so weiter. Und ich habe beim Schreiben mit diesem Kleinen da, der auf dem Teppich rumkrabbelte, da gesessen und den nicht nur beobachtet, sondern wahrgenommen. Und was man wahrnimmt, ist, dass jetzt so ein kleines Kind ja wirklich jeden Tag verändert. Und es gibt ungeheuer viel wahrzunehmen und zu bemerken. Und man stellt fest, die haben da überhaupt nicht hingeguckt. Oder wenn, dann haben sie es nicht gespeichert. Und wenn ein Kind was Komisches macht, kriegt es halt ein paar auf den Arsch. Und das nannte man dann Erziehung. Und später, ja gut, wenn man in der Schule gut war, dann gibt es Erinnerungen und so weiter. Aber aus diesen frühen Zeiten nicht. Und das ist mir nach wie vor unbegreiflich, wie man das schaffen kann. Also meine Eltern, unsere Eltern, 6 Kinder. Ne? Und von denen wissen sie alle bis Alter 3 oder 4 gar nichts. Mhm. Ja, irre.
Aber ein Thema ist ja auch, also was Sie gerade beschreiben, ist ja auch dieses so eine Art Entdecken der Fürsorglichkeit für andere Personen, in dem Fall ein Kind. Und eine andere Ebene ist ja auch das Sprechen über Gefühle. Also was mir schon auffällt, so im Bekanntenkreis, also so der Klassiker, der lebt, finde ich, ja schon auch in Berlin fort, dass irgendwie Frauen sich treffen und über, keine Ahnung, Sex und Beziehung sprechen und Probleme und so weiter. Und so von heterosexuellen männlichen Freunden kenne ich das jetzt nicht so. Also dass da irgendwie auch so jetzt auch in der Jetztzeit irgendwie noch so ein bisschen was fehlt, um ausführlich über Gefühle sprechen zu können. Wissen Sie, wie Sie dazu gekommen sind? Können Sie das nachvollziehen?
Das kann das teils nachvollziehen. Aber das Spektrum da ist wahnsinnig breit. Mir ist also von Männern, die Männerfantasien nicht mochten oder das Historiker vor allen Dingen auch immer vorgeworfen worden. Ich schreibe über Gefühle und das war ja nicht wissenschaftlich. Auf der anderen Seite sagt meine Frau, bemängelt das eher bei mir nach wie vor. Sie wünscht sich manchmal auch mehr, dass ich Sachen mehr von der Gefühlsseite her anspreche als intellektuell oder wie immer man das nennen will. Also diese Diskrepanz gibt das bei uns auch. Und Männer, die ich von früher kenne, die haben schon über Gefühle gesprochen, aber das oft in der für mich unaushaltbaren negativen Weise, nämlich meistens etwas angetrunken, haben sie angefangen, sich über ihre Freundin oder über ihre Frauen zu beschweren. Und ich habe irgendwann gesagt, hey Mann, ich will das nicht hören. Trag das mit deiner Frau aus oder guck, wie du da rankommst. Aber sich zu betrinken und mir dann zu sagen, wie scheiße sie ist, ich habe nach einer Weile regelrecht gesagt, das ist verboten. Mit mir beklagt ihr euch nicht über eure Frauen. Und das wirkt. Wirklich, die Leute halten sich dran. Ich habe jahrelang keine Beschwerden mehr von jemand meiner Freunde über ihre Frauen gehört, weil sie wissen, ich finde das ekelhaft.
Aber das gibt es ja tatsächlich auch bei Frauen. Das finde ich auch sehr unangenehm, wenn sich dann Leute ständig über ihre Partner sozusagen echauffieren. Das auch, also ich glaube, das können sowohl Männer als auch Frauen und sehr wahrscheinlich auch Transpersonen noch lernen, sozusagen positiv zu sprechen, überhaupt sich über die guten Dinge zu freuen, anstatt...
Ja, man soll nicht über Dritte oder Vierte reden, wenn man zusammen redet. Das ist meistens Mist.
Ich hatte gerade eben noch kurz bevor ich Sie angerufen habe, hatte ich ein Interview im Neuen Deutschland gelesen mit Christoph May. Kennen Sie den?
Nee.
der hat so ein Detox Masculinity Netzwerk. Mhm. Also da geht es auch um kritische Männlichkeit und da gibt er auch Workshops zu und er bezieht sich auch auf sie und die Männerfantasien. Mhm. Und ich finde ganz interessant, in den Workshops, die er gibt, fängt er an, mit den Männern über Fernsehserien zu sprechen.
Ja.
Anstatt jetzt sozusagen erstmal mit dem System Patriarchat oder so anzufangen.
Mhm.
Und er bringt da auf, dass, dass auch in diesen großen, erfolgreichen Serien, keine Ahnung, so Game of Thrones oder so, dass dann natürlich das Männlichkeitsbild doch auch noch natürlich sehr soldatisch ist und auf Krieg angelegt,
ja,
und so weiter. Und es geht oft um irgendwelche Killer oder Outlaws und so weiter.
Ja.
Und Sie haben in den Männerfantasien, haben Sie ja auch sich ganz stark mit Kulturprodukten beschäftigt, also Romanen zum Beispiel von Ernst Jünger. Verfolgen Sie gerade noch so popkulturelle Phänomene und schauen sich da auch die Männlichkeitsbilder genauer an?
Ja, popkulturelle Phänomene verfolge oder nehme ich schon wahr. Fernsehserien so gut wie nicht.
Aha.
Mit, weil das liegt einfach daran, dass ich ein Kinomensch bin, seit ich etwa 16 bin oder so. Und alle Formen Kino kenne und in Kinoform denke. Ich habe auch sogar behauptet und behaupte das auch noch, das Kino hat zum großen Teil für uns gedacht. Für uns, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg Geborene, die ganze Welterfahrung ist übers Kino gelaufen. Und zwar nicht über irgendwelchen Schrott, sondern es gibt ja nur wirklich jede Menge fantastischer Filme, die, sagen wir mal ganz grob, ein hohes artistisches Niveau haben. Für mein Gefühl viel höher als die Schriftkultur, als Romankultur zum Beispiel. Für Musik gilt meiner Meinung nach das Gleiche. Und Fernsehen war für die Kinogänger meiner Generation immer ein bisschen sowas wie Vernichtung des Kinos.
Und gucken Sie dann aber auch so Superheldenfilme?
Ist auch so gut wie gar nicht. Ich habe mir zum Beispiel den ersten Batman-Film noch angeguckt. Ich bin dann ein alter, parallel zum Kino, will ich mal sagen, Comic-Leser und Comic-Seher. Ich habe also zum Beispiel wahnsinnig viel gelernt aus amerikanischem Underground-Comic. Ende der 60er von Bill Griffith, Crumb und all diesen Leuten. Ich behaupte ja nach wie vor, Robert Crumb ist der beste amerikanische Soziologe. Nicht einfach Comiczeichner. Und wenn ich Batman, die Entstehungsgeschichte, alles das angucke und gucke den Film an, was für eine blöde Figur Jack Nicholson, ne, aus diesem Horror-Clown. Den neuen habe ich noch nicht gesehen. Habe ich eigentlich
jetzt
noch vor.
Der neue müsste ja, genau, der müsste Sie doch total interessieren mit Jack
Nicholson. Ja, das sagen viele, aber der lief in Freiburg komischerweise nur eine Woche und ich habe danach noch keine Gelegenheit gehabt. Also den gucke ich mir irgendwann an, ne, mit Phoenix. Aber mich zieht er eigentlich nicht richtig was hin. Also Comics nehme ich nach wie vor wahr. Ich gucke in Graphic Novels rein, verschiedene, wo ich Rezensionen lese oder wo ich auch mal in den Laden gehe und blätter. Aber Kino...
Ich gucke wahnsinnig gerne diese Superheldenfilme.
Mhm.
Vor allem so die X-Men und von den Marvel Comics. Und ich muss schon
ja,
sagen...
Ja gut, X-Men habe ich auch gesehen. Fand ich ganz lustig.
Ja. Und als ich das erste Mal, also als der erste Wonder Woman Film kam und dann vorletztes Jahr oder wann der Captain Marvel Film auch, also Captain Marvel ist ja eine Frau.
Ja.
Und ich muss sagen, dass ich da schon so so Gänsehaut bekommen habe, weil das so ungewöhnlich ist, sozusagen so eine starke Frauenfigur dann oder also eine Superheldin zu haben. Und dann gibt es natürlich so Details, wie man in den Filmen irgendwie was kritisieren kann. Aber ich fand, das war so ein total starker Moment, aber wiederum, wenn man dann diese anderen Comic-Verfilmungen guckt, dann hat man, also sozusagen, ich finde, es gibt eine gute Erzählung von Frauen, die emanzipiert sind, die stark sind, die kämpfen können, Aber ich finde, es gibt irgendwie nicht so eine gute Erzählung, die auch für Männer überhaupt interessant wäre, von Männern, die, die sanft sind und über Gefühle sprechen. Also es gibt eine Fernsehserie, New Girl, die gucke ich auch sehr gerne, die ist auch super albern. Mhm. Aber da geht es tatsächlich schon auch viel um Männlichkeit und gerade auch das Sprechen über Gefühle und das ehrliche Sprechen miteinander. Und das ist total interessant. Aber kein Mann würde von alleine diese Serie gucken, weil sie New Girl heißt.
Ja.
Also haben Sie zuletzt einen Kinofilm gesehen, wo Sie sagen würden, doch, da ist irgendwie eine starke männliche Figur, von der man aber auch ein gutes Sein in der Welt irgendwie lernen kann oder mitnehmen kann oder so ein gutes männliches Role Model in der Popkultur?
Nö, kenne ich aus dem Kino eigentlich weniger. Mhm. Ich würde sagen, in der Musik eher. Ne?
Mhm. Wer fällt Ihnen da ein?
In der Musik gibt es eine ganze Menge Männer, die nicht einfach als männlich laufen, sondern zwischen den Geschlechtern schwanken, auch ob sie sich nun mehr queer definieren oder nicht. Mhm. Aber dieses ganze Medium, Musik, das liegt meiner Meinung nach auch dichter an der Körperlichkeit als die Filme, insbesondere als das Fernsehen. Ich empfinde das Fernsehen nicht sehr stark als körperliches Medium. Mhm. Das Kino viel stärker, das Fernsehen ist kühler. Mhm. Da hat McLuhan, der das zuerst festgestellt hat, das hat das richtig wahrgenommen, als er gesagt hat, das Radio war ein heißes Medium. Darüber sind die Führer in die Körper eingedrungen, von Mussolini bis Hitler, Stalin, sonst wohin. Und das Fernsehen sah ein cooles Medium, einmal wegen der Pixelauflösung und dann wegen der Bildsprünge. Er ging ja so weit zu sagen, schon mit dem Fernsehen hätte er das da schon gegeben, das hätte Diktatoren wie Hitler unmöglich gemacht. Das kann man nicht mehr nachprüfen, ob das stimmt. Die heutigen Diktatoren, die wir haben, sind natürlich auch tatsächlich auf einer anderen Ebene vorhanden. Das ist nicht diese totale Führerfigur, die über den Volksempfänger in jedes Ohr drang und das war dann sozusagen wie Befehl. Also Fernsehen ist kühler. Kino war wieder heißer, je nachdem wie es ist. Und Musik ist eigentlich sehr dicht. Musik dringt ja direkt ins Ohr und geht direkt in den Körper, wenn man es nicht abstellt, dringt sie ein. Und ist glaube ich, sowieso seit den 50er Jahren, seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts die stärkste Verwandlungskraft für Jugendliche gewesen. Also aller Geschlechter, Männer, Frauen, alle Geschlechter dazwischen. Loslösung von den Eltern ist ab 1960 spätestens über Musik gegangen. Nicht mehr über Literatur wie vorher und nur teils übers Kino, teils über Freundesgruppen, teils über Vereine, aber Musik am stärksten. Und das hat, glaube ich, nicht nachgelassen. Also der Punkt nimmt, glaube ich, eher noch zu. Und da gibt's auch eine neue Vielfalt, habe ich das Gefühl. Wo eine Weile so alles auf Hip-Hop und teils Techno ging, hat man jetzt doch eine ganze Menge Elektro-Pop und verschiedene Mischformen von Musikgruppen, sowohl von Frauen wie von Männern, alle Sorten queer da drin. Das finde ich eine sehr interessante Szene.
Mhm. Wo wir gerade bei Medien waren und Fernsehen und Radio. Also was ich so ein bisschen jetzt aus den Gesprächen, die zuletzt erschienen sind, rausgelesen habe, und ich glaube auch im Nachwort der Männerfantasie in der Neuauflage steht das, dass sie so eine internetkritische Haltung haben. Also bis hin zu der These, habe ich mir rausgeschrieben, jedes kleine Arschloch wie Breivik wäre ohne das Netz völlig bedeutungslos. Sie schreiben ja dann, dass sozusagen bestimmte Leute überhaupt erst so einen Resonanzraum da finden.
Ja.
Kann man das, also ich habe mich gefragt, ich würde es, glaube ich, gar nicht so sehen, weil ja wiederum das Internet ist ja dann doch auch alles irgendwie. Also es kann ja auch was ganz Empowerndes sein, dass zum Beispiel, wenn man bei Instagram ist, da sind die Leute super freundlich größtenteils und dann kann man sein weiß nicht, sein Essen fotografieren und teilen und dann freuen sich ganz viele Leute. Also das ist ja auch sozusagen so positives Feedback, dass man
dagegen sage ich ja auch gar nichts. Obwohl ich da nicht bin bei Facebook und so weiter. Aber ich benutze natürlich das Netz auf vielen Ebenen. Nicht nur zur Informationsbeschaffung, sondern natürlich auch E-Mail und all diese Geschichten, die natürlich die Kommunikation vollkommen umgekrempelt haben und auch erleichtert haben. Ich gehe ja davon aus, von dieser Utopie des Internets, die es in den 90er Jahren gab, über Agentur Billwett und ähnliche Leute aus Amsterdam und anderen Städten, die das ja so beschrieben haben als die Grundlage einer neuen elektronischen Graswurzelrevolution. Wir machen jetzt eine weltweite neue demokratische Bewegung daraus. Und das hat ja auch einige Jahre so funktioniert, bis die Rechten darauf gekommen sind, die ja technologisch manchmal etwas hinterher sind, aber meistens sehr schnell drauf auf neuen Technologien, gemerkt haben, sie können das für ihre Sorte, nennen wir das mal Kommunikation oder in der Machtverbreitung auch nutzen. Und das hat inzwischen eine Sorte Überhand gewonnen. Nicht nur auf der Ebene von Shitstorms, sondern Kommentaren und wer sich überall wo einmischt und was darunter geht an Gedonner. Das ist im Moment für mein Gefühl im Netz dominant. Und das habe ich versucht zu beschreiben. Die Rechte hat das kapiert und hat das Netz sozusagen gekapert. Das ist überhaupt keine Kritik des Internets. Ich kritisiere das Digitale und Elektronische sowieso nicht. Der letzte, also das Buch, das ich gerade fertig gemacht habe, also Obertitel, warum Cortez wirklich siegte, Pocahontas Band 3, Untertitel Technologiegeschichte der eurasiatisch-amerikanischen Kolonialismen. Das ist eine Technologiegeschichte von 14.000 vor, 12.000 vor bis jetzt. Haustierzucht als Technologie, Getreideanbau, Metallschmelze, Alphabet, Schiffbau, alles das bis heute. Technologie, das ist unsere Kultur, die meiner Meinung nach nicht anders als technologisch zu begreifen ist. Auch diese ganze Trennung der Frauen von dieser Technologiekultur, das hat mit Männergewalt natürlich auch zu tun. Die Männer haben diese Apparate immer bedient und haben immer auch Waffen draus gemacht. Das ist ja heute anders. Heute haben Frauen den Zugang und heute haben auch die immer kolonialistisch Unterdrückten der Kontinente wie Afrika auch Zugang zu den Technologien. Für mich ist eine Zukunft, eine vernünftige Zukunft, überhaupt nicht zu denken ohne vernünftigen Umgang mit diesen neuen Technologien. Also wir müssen meiner Meinung nach viel dichter an die ran. Nicht kritisieren, wie die Lehrer das getan haben, die letzten Jahrzehnte. Computer, nein, die Schüler dürfen Wikipedia nicht benutzen. Was für Idioten. Ich ärgere mich seit 30 Jahren schwarz über diesen Schwachsinn, die Technologien aus den Schulen rauszuhalten. 30 Jahre früher hätten sie dahin gehört, nicht jetzt mit dem, wo sie noch streiten, ob jedes Kind einen Laptop haben soll. Der ganze Videospiel-Scheiß hat sich nur entwickelt, weil die intellektuellen Lehrer und Schulen das aus den Schulen ferngehalten haben. Sonst hätten wir längst einen vernünftigen Umgang auf ganz vielen Ebenen damit. Und die Rechten wären im Internet auch nicht so stark. Das ist richtig ein Mangel dieser grün-links-Natur, angesäuerten Leute mit ihrer Technologiefeindlichkeit. Auf die bin ich wirklich sauer.
Ja, das höre ich. Okay, aber das heißt sozusagen, die Linken sollten mal die Technik in den Griff kriegen.
Ja, absolut. Ja, bis zu den Punkten. Also das, es ist meiner Meinung nach unvermeidlich, dass es diesen Schnitt zwischen Elektronik und körperlicher Biologie, an dem viele ja arbeiten, geben wird. Das ist nicht umsonst jetzt, dass die Leute da rumlaufen, die die ausgesperrt sich fühlenden Corona fantasieren, dass Bill Gates ihnen Chips einsetzt. Die sind auf der Weise, nehmen sie schon wahr, was passiert. Das wird nicht Bill Gates machen, das werden wir selber machen. Wir kommen nicht drum rum, in den nächsten Jahrzehnten die Körper technologisch auf dieser Ebene nicht jetzt immer, wie das heute heißt, wie nennt sich das, optimieren, Selbstoptimierung durch noch ein bisschen besser lernen. Die Selbstoptimierung wird technologisch gehen, auf welchen Ebenen immer. Und es ist absolut notwendig, meiner Meinung nach, gerade von den fortschrittlichen Leuten, von Linken her, sich damit zu befassen und diese Angst abzulegen. abzulegen, dass der Chip einen umkrempelt oder sonst was. Wir müssen das nutzen. Mhm. Klimawandel ist nur so aufzuhalten, dadurch, dass mehr Leute vernünftig werden durch technologische Optimierung.
Mhm. Ich fand es ist ganz interessant, in der Corona-Zeit mich nochmal sozusagen mit ihrer Arbeit zu beschäftigen, weil es ja viel auch in den Männerfantasien eben um Körper geht und Körpergrenzen und Flüssigkeit sozusagen, dieses Gefühl der Verflüssigung und die Angst, eingeschlammt zu werden oder überflutet zu werden und so weiter. Ja. Und das ist ja wiederum mit Corona, also ein Virus, das ja tatsächlich in den Körper eindringt, das ist dann wiederum zu Beginn dieser ganzen Hygienedemonstrationen und so, die es ja gab, hat man ja auffällig viele Frauen eher gesehen und Kinder und sozusagen die Rechten, die sind dann so ein bisschen erst so nachgerückt, als sie dann irgendwie sozusagen das, die nutzen das ja jetzt mehr, um gegen die politische Elite wieder zu wettern, die irgendwie falsch entschieden hätte, aber dass sozusagen ursprünglich diese Angst von Körpervereinnahmung dann fand ich gar nicht so männlich geprägt war, wie man es vielleicht hätte erwarten können.
Ja, wie man es hätte erwarten können. Gut, da kommt der Punkt ins Spiel, dass Männer mit ihrer Sorte, hinter der Aggressivität steht ja eine körperliche Panzerung, mhm. die ja nach wie vor zwar nicht mehr durch militärischen Drill, aber durch andere Sachen weiter erzeugt wird. Männer spalten das erstmal ab, ja, ganz allgemein gesprochen. Was an so einer Bedrohung da ist und tun auch so, als könne so ein Bakterien oder so ein Virus einen Mix anhaben. Also dieser Punkt von Verdrängung, das ist auch ein Kapitel in dem neuen Buch, wo ich beschreibe die Form von Ich, die meiner Meinung nach heute vorliegt bei uns, dass wir nicht dieses so charakterologisch bestimmbare Ich haben, so das wahre Selbst oder so ein Zentrum so einer Person, sondern dass der heutige vorliegende Sozialcharakter, ich nenne das Segment Ich, sich aufspaltet in ganz verschiedene Funktionen für verschiedene gesellschaftliche Bereiche. Bei der Arbeit anders ist, in der Familie anders ist, in der Freundesgruppe anders ist, bei den Betrügereien, bei den Geliebten anders ist, mit Sport anders ist, mit den Kindern, in den sogenannten Hobbys etc. Und dass diese ganzen Segmente nebeneinander in den Personen existieren und dass die anderen Teile abgespalten werden. Ne? Mhm. Zum Beispiel wird das dauernde Elend auf der Welt, ne, wenn wir das dauernd präsent hätten, wer jeden Moment verhungert, umgebracht und so weiter wird, dann könnte man das psychisch kaum aushalten. Das wird abgespalten. Die meisten Zeiten des Tages ist das nicht da. Ne, vielleicht kommt ein Moment, oder wo die Leute religiös sind, eine Stunde morgens, eine abends, dazwischen spielt es keine Rolle. Alle diese Spaltungen sind da. Also, und das trifft nicht nur Männer, aber stärker. Das betrifft alle, glaube ich, in der Gesellschaft. Und Männer spalten, können das besser, haben das besser gelernt, abzuspalten und nehmen erstmal oft ja auch in der Familie, das ist ja die Rede, nicht über Gefühle sprechen, die nehmen das dann oft auch nicht wahr, was um sie herum passiert, ne, wo allen anderen das schon klar ist und der Typ selbst merkt noch nichts. Das ist einfach das Eingeübtsein in stärkere Spaltung, Abspaltung. Und wenn man das auflöst und möglichst alles Mögliche wahrnehmen will, was läuft, das steigert natürlich die Bedrohung. Also wer schon stärker mit inneren Ängsten angefüllt ist und nimmt das, was tatsächlich bedrohlich ist, auch noch verstärkt wahr, das bringt an die Grenze des Aushaltbaren. Also ich glaube, dass wenn viele Männer dieser Verdrängung stärker folgen, das empfinden sie tatsächlich als körperliche Bedrohung, als Lebensbedrohung, bestimmte Sachen zuzulassen. Es ist leichter abzuspalten und darüber mit irgendwelchen Witzen drüber wegzugehen.
Lassen Sie uns doch nochmal an den Anfang zurückkehren und über die Krise sprechen.
Ich habe da immer den Satz zu im Kopf, wie sich ein Poet wie aber auch, wie er sich immer genannt hat, Sachbearbeiter von Wirklichkeiten, Gottfried Benn, geäußert hat zu dem Wort Krise. Also man kann sich vorstellen, wie er die Mundwinkel verzieht. Und Krise ist immer, ne? Ist die Antwort. Und natürlich ist das so, dass wir die Krise, die wir ja vorher hatten, vor Corona, war ja die ganze Zeit Klima. Ne? Mhm. Dieser Umfragenanstieg der Grünen geht ja ganz klar auf diesen Punkt zurück, dass sie es geschafft haben, das Bewusstsein für die Klimakrise, ne, nennen wir es mal so, zu schärfen und ins allgemeinere Bewusstsein zu rücken, sodass sie dann schon in die Nähe von Umfragewerten wie CDU kam. Ne. CDU gewinnt natürlich bei Corona-Krise dazu, weil es da um autoritäre Entschlüsse geht. Ne. Mhm. Die gehen natürlich nicht von den Grünen aus, die gehen von Staatsfunktionen aus. Also das hat eine bestimmte Logik. Aber dieser Punkt, wann kommt Klimakrise wieder, wenn Corona vorbei ist, oder wann kommt eine andere, dieser Status ist eigentlich in einer bestimmten Weise immer da. Wenn man ökonomische Krisen vorher, wenn man das Bewusstsein dafür zulässt, dafür würde an sich genügen, die Tageszeitungen oder auch bestimmte Internetnachrichten regelmäßig zu lesen oder wirklich wahrzunehmen, dann sind wir tatsächlich in einem permanenten Krisenzustand auf der Ebene. Und wenn man das nicht wahrnimmt, dann ist das ein Indiz dafür, dass der gesellschaftliche Verdrängungs- und ich sag lieber Abspaltungsprozess allgemein sehr groß ist. Also die meisten Leute bis jetzt leben immer noch einigermaßen gut damit, dass sie einfach sich weigern wahrzunehmen, wie viel Eis jeden Tag und jeden Monat an den Polenden abschmilzt. Und wieder, wenn das weitergeht, das mit Notwendigkeit zur Erhöhung von so und so viel des Meeresspiegels führen wird. Das nehmen ja offenbar mehr als 70% der Leute bisher ganz bewusst nicht wahr. Gut, und die Sachen werden auch nicht weg sein. Also vernünftige Leute wie Jared Diamond oder so, der sagt, das nächste Virus kommt garantiert, wenn wir zum Beispiel nicht diesen Umgang mit Wildtieren auf der Ebene abschaffen. Und das ist ein Teil Virologe. Die Leute heute wissen ja auch nicht mehr, obwohl es hier und da zunehmend betont wird, unsere ganze Ausbreitung als Kolonialisten aus Europa in die Amerikas, das Umbringen der Indigenen ist ja über Viren gelaufen, überwiegend. Und zwar über Haustierviren, nicht über Masern und wie immer gesagt wurde und ähnliche Dinge, sondern über Haustierviren, mit denen wir waren immun, über 10.000 Jahre Umgang mit Haustieren, was die Südamerikaner und nordamerikanischen Indigenen nicht hatten. Die sind zu 95% an Haustierviren gestorben, nicht einfach hingeschlachtet von den Spaniern. Also diese Virusgeschichte steckt auch im amerikanischen Untergrund. Die Amerikaner wissen das ganz genau. Wenn wir heute einreisen wollen, müssen wir unterschreiben, dass wir 6 Wochen nicht auf dem Bauernhof waren. Das prüft zwar keiner nach, aber das ist Einreisebedingung. Die Amerikaner wissen das im Unbewussten ganz genau, dass sie die Indigenen mit ihren Viren umgebracht haben.
Das wusste ich gar nicht mit den
Indigenen. Ja, das ist so. Damit fängt mein letztes neue Buch übrigens an, diesem Kapitel. Ja, das hat jetzt in dieser Sorte Aktualität geschrieben, habe ich das Kapitel schon vor ein paar Jahren. Aber das ist tatsächlich so, dass wir die umgebracht haben. Wir kamen als die Weißen, als der personifizierte Tod über diese Haustierviren in diese Bevölkerung. Und die sind reihenweise gestorben. Und dann waren die weißen Konquistadoren noch so schlau zu sagen, das ist, weil ihr den falschen Göttern anhängt. So wurden die mexikanischen Indios dann schnell katholisch.
Ich würde gerne gegen Ende, wir haben ja jetzt schon fast eine Stunde gesprochen, weil wir gerade bei der Klimakrise waren, ist mir ein Zitat von Ihnen eingefallen, wo Sie sagen, dass es das Klimabeziehung zu entwickeln noch wichtiger ist als Klimaschutz. Und und ich würde gerne sozusagen mit der Liebe enden wollen. Wie kommt man denn zu einer guten Liebesbeziehung?
Ja, wenn es dafür ein Rezept gäbe, dann wäre das sicher stark im Umlauf und mit Erfolgsmeldungen. Nee, das gibt's nicht. Ne? Das ist, ich sage nach wie vor, also man muss Glück haben. Ja, und aber Glück hat man wahrscheinlich auch dann, also in persönlichen Beziehungen hat man dann mehr Glück, wenn man ein bisschen was mitbringt, ein bisschen eine Bereitschaft. Also wer überangefüllt ist mit Ängsten und von anderen nur Bedrohliches erwartet, der wird es wahnsinnig schwer haben. Ne, weil Grundlage für eine gute Beziehung, für eine Liebesbeziehung insbesondere ist, dass man der anderen Person vertraut. Ne, und zwar weitgehend oder sogar schließlich vollkommen, jedenfalls für bestimmte Sorten von Vermischungen, die Körper untereinander ja vornehmen, braucht man mehr als ein kleines Vertrauen. Ne, die Angst von vielen, sich einzulassen, wirklich auf enge Beziehungen, jedenfalls das schnell zu tun, ist ja nicht unbegründet. Ne? So schnell, wie das in den 60ern passierte und teils in den 70ern, was manche bereut haben und manche nicht, hat danach aber massiv abgenommen. Mhm. Ja, bis zu dem als Witz gemeinten Ausspruch von Harun Farocki hin, der irgendwann in den 90ern sagte, in den 60ern glaubte man an die befreiende Kraft der Sexualität. Mhm. Ne? So ausgesprochen wie, und das waren Wahn. Mhm. Ne? Und das würden viele heute tatsächlich auch eher so sagen. Also dieses Vertrauen herzustellen, dass man sich auf die anderen so weit einlässt, dass man Teile des eigenen Lebens in deren Hand gibt oder in deren Körperlichkeit oder so, das ist ein Produkt von Arbeit. Ne? Mhm.
Ich denke schon. Und vielleicht hilft gute Musik, zu der man miteinander tanzen kann.
Gute Musik hilft,
vorhin auch erwähnt.
Dabei ist garantiert an erster Stelle. Wie überhaupt die Wahrnehmung. Ich habe das in mein Leben durch festgestellt. Also die Leute, mit denen ich ähnliche Musik höre oder gleich und die gleichen Filme sehe, mit denen und verstehe ich mich auf allen anderen Ebenen auch am besten. Ne? Ausgenommen Fußball. Und, Fußball gilt für Männer. Meine Frau ist mit mir seit jetzt 50 Jahren zusammen, obwohl sie sich für Fußball überhaupt nicht interessiert und ich sogar mal ein Buch drüber geschrieben habe. Also so viel Differenz geht, aber wenn die auf vielen anderen Bereichen auch so wäre, dann wären wir in der Weise sicher nicht schon so lange zusammen.
Schön.
Und man kann bemerken, das ist eine Sache, die ich bemerkt habe, auch im Lauf von über Beziehungen reden und nachdenken von Freunden. Man sieht ja manche Beziehungen, die kaputt gehen. Und man sieht, wie dann diese Leute mit anderen, mit neuen Partnern auftauchen. Und wenn man dann feststellt, und das habe ich oft festgestellt, neuer Partner oder neue Partnerin ähneln denen davor. Mhm. Jetzt nicht unbedingt im Aussehen bis aufs Haar, aber im Verhalten und in der Anlage. Dann sagt, okay, ist schon wieder dieselbe Person. Und dann kracht es auch wieder nach 5, 6 Jahren in derselben Weise. Dass man daraus lernen kann, dass man sagt, das kann man auch mit dem einen Partner probieren.
Mhm. Ja. Man sagt auch immer so, dass man sozusagen eigentlich erst anfangen muss, sich selbst zu lieben, um dann.
Man muss es mit sich selbst einigermaßen aushalten können. Ja, das ist ein Angebot an andere und das nehmen andere Leute wahr. Ne? Andere Leute, also gerade Frauen, die ich kenne, nehmen die Gespaltenheit in Männern und was Männer verdrängen oder wegschieben oder nicht wahrhaben wollen, sehr genau wahr. Und wenn man selber Zugang dazu haben will, muss man zuhören. Man muss zuhören, was die anderen über einen sagen. Und wenn das genügend sind und genügend oft passiert, wenn man immer wieder sagt, nein, ist nicht so, nein, ich bin nicht so, ich bin ganz anders. Okay, dann verändert man sich nicht und dann wird man auch Beziehungen eher nicht sehr haltbar machen können. Man muss schon das akzeptieren, was die anderen über einen erzählen. Dann stimmt es auch vielleicht, was man selbst über sich glaubt.
Ja, das finde ich aber auch gut, so auch so eine Erinnerung, dass man anderen Personen auch sagt, wie man, also
ja, natürlich.
Ist es hilfreich, wenn man geschult ist in gewaltfreie Kommunikation, aber aber das ist auch wichtig, ist sozusagen anderen Personen zu spiegeln, wie
dieses
Verhalten einkommt. Ja, das ist dann wieder die Verantwortung des Gegenübers.
Nee, nicht immer runterschlucken.
Hm.
Nee, klar. I'll be your mirror. Heißt das bei Velvet Underground.
Ja, ist das jetzt unser Schlusswort?
Können wir von mir aus so machen, ja. I'll be your mirror. Reflect what you are.
Vielen Dank, Herr Thebeleit.
Ja, und danke auch sehr für die Fragen. Und waren ja nicht nur Fragen. Mir hat mir gut gefallen.
Das war die stellvertretende Chefredakteurin der TAZ, Katrin Gottschalk, im Gespräch mit dem Männer- und Gewaltforscher Klaus Thebeleit. Das Ganze wurde aufgezeichnet im Rahmen der Göttinger Krisengespräche, eine Kooperation des Literarischen Zentrums mit dem Stadtradio Göttingen. Die Informationen zu den Sendungen und die einzelnen Beiträge zum Nachhören finden Sie auf literarisches-zentrum-göttingen.de oder auf stadtradio-göttingen.de.